Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Christoph Peters und Sylvia Schwab. Sie sind Schriftsteller, Christoph Peters, Jahrgang 1966, und haben seit 1996 7 Bücher veröffentlicht. Das sind 4 Romane, eine Erzählung, ein Erzählungsband und noch was ganz anderes, ein Kinderbuch. Ihr jüngster Roman, Mitsukos Restaurant, hatte begeisterte Kritiken, unter anderem darum, weil man förmlich auf jeder Seite spürt, mit wie viel Freude er geschrieben ist und wie begeistert Sie selber auch von dem Hauptmotiv sind, nämlich von Japan. Wie wurden Sie denn zum Japan-Fan und vielleicht sogar eben zum Japan-Kenner?
Also ich habe relativ früh schon mit 16, 17, als ich angefangen habe, mich ernsthaft mit Kunst und Malerei und mit Religion auf der anderen Seite zu beschäftigen, so eine Art Japan-Fimmel entwickelt. Ich komme aus dem Christentum und habe dann irgendwie mich aufgemacht auf die Suche nach religiösen Weisheiten außerhalb des europäisch-abendländischen Kulturraums und bin dann relativ bald irgendwie bei Eugen Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens und solchen Dingen gelandet und hatte das Gefühl, dass im Zen-Buddhismus in der japanischen Kultur eigentlich die einzige philosophisch-religiöse Theorie entwickelt wurde, die dezidiert sich mit künstlerischen Fragen und ästhetischen Grundlagen beschäftigt. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und gemerkt, dass ich erstmal gar nichts verstehe, es aber trotzdem interessant finde. Dann habe ich gemerkt, vieles von dem, was da irgendwie mit dieser Auflösung der Ich-Grenzen im Zen-Buddhismus beim Bogenschießen oder so beschrieben wird, kenne ich irgendwie auch vom Zeichnen. Das war so mit 17, 18. Und dann gab es gleichzeitig so eine Begeisterung für diese japanischen Samurai-Filme aus den 60er, 70er Jahren, Kurosawa vor allem, für Tee. Ich habe früh angefangen, viel Tee zu trinken. Es kam eine ganze Reihe von Dingen zusammen und dann habe ich auch irgendwie so mit 20 zum ersten Mal eine Doku gesehen über japanische Teekeramik, über solche japanischen Keramiker, die dieses ganz sonderbare Zeugs machen, was für die Teezeremonie benutzt wird. Und habe gemerkt, ich fand diese Keramiker unglaublich eindrucksvoll, aber das, was sie mir dann da an Gefäßen fabrizieren, das verstehe ich überhaupt nicht. Und das hat sich dann irgendwie über ganz, ganz lange Zeit hingezogen, habe immer wieder geguckt. Und irgendwann habe ich gemerkt, war einer der Gründe, mal 3 Jahre Zeit zu haben, mich mit japanischer Keramik auseinanderzusetzen, diesen Roman zu schreiben.
Also ein Roman über Keramik, ein Roman übers Essen, ein Roman über die Liebe. Mitsukos Restaurant, da verliebt sich der junge Achim, also ein romantischer Träumer und Müßiggänger, in die schöne, rätselhafte Mitsuko. Und die kocht und serviert in einem, ja, in so einem Wanderheim. Auf verführerische Art und Weise, also man könnte sagen, innen hui, außen fui, dieses Lokal. Da treffen 2 völlig verschiedene Menschen aufeinander, da treffen 2 Welten aufeinander. Jetzt könnte man aus sowas eine Tragödie machen und eine Komödie. Und was haben Sie daraus gemacht?
Also es ist natürlich auf den ersten Blick eine Komödie. Ich habe zwischendrin beim Schreiben auch mal gedacht, das ist eigentlich ein todtrauriges Buch. Jede Komödie hat ja so ihren Tiefpunkt für die Figuren, bevor es dann zum Schluss hin dann doch wieder irgendwie sich in besseren Zuständen auflöst. Und als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, mein Gott, ist das ein furchtbar trauriges Buch. Und es gab auch ein paar Leute, die darauf hingewiesen haben, dass es eigentlich furchtbar verlorene Gestalten sind. Aber man kann verlorene Gestalten sozusagen mit einer ironisch warmen Perspektive so beschreiben, dass sie in ihrer Verlorenheit auch noch was Groteskes, was Anrührendes und Liebenswertes haben, oder man kann sie halt sozusagen durch die Hölle führen. Ich habe irgendwie Figuren durch die Hölle geführt in den Romanen davor und jetzt hatte ich mal das Bedürfnis, sie auf eine freundlichere Weise anzuschauen und auch ihnen ein freundlicheres Ausgehen zu geben.
Wobei eben verlorene Gestalten, wie Sie es formulieren, Christoph Peters, ja auch die interessanteren sind, ja, als die, die wissen, wo sie hingehören und bei denen alles gut ist.
Also mich interessieren sowieso von vornherein immer natürlich die Brüche und mich interessieren kulturelle Brüche und auf der Grundlage von diesen unglaublichen Kultur Begegnungen, die wir heutzutage haben, entstehende Kulturverwirrungen und Auflösungserscheinungen in Traditionen und gleichzeitig Adaptionen von anderen Kulturen. Was passiert, wenn ich eine andere Kultur an mich heranlasse, wenn ich mich ganz auf sie einlasse, wenn ich von ihr fasziniert bin? Was passiert mit mir? Was passiert mit der Kultur? Was passiert mit der Weltsicht, in der ich vorher sicher gewesen bin und in der ich dann nicht mehr sicher bin? Welche Auswirkungen hat das auf meine Persönlichkeit?
Darauf werden wir auch später noch kommen. Andere Ihrer Bücher spielen in Ägypten bzw. in der Türkei. Sie sagten eben auch schon, das Teezeremoniell bzw. das Teetrinken ist Ihnen sehr wichtig. Und hier wird ja auch sehr viel Tee getrunken. Das ist ja doch mehr als Trinken, als Durstlöschen. Was bedeutet dieses Teetrinken in der japanischen Kultur und auch jetzt für Sie in diesem Buch?
Also das Teetrinken in der japanischen Kultur, da könnte man quasi ganze Bände mit füllen. Die Teezeremonie, also das im Rahmen eines quasi Rituals zubereitete, pulverisierte Form des grünen Tees. Das ist so ein bisschen was wie das japanische Nationalritual gewesen seit dem 15. Jahrhundert. Und es ist eine komische Mischung von etwas, was wir hier überhaupt nicht kennen, einem einfachen, geselligen Beisammensein, einem Art künstlerischen Happening, einem leckeren Essen und was fast Sakralem. Da kommen immer 3-4 Leute zu einem Teemeister in so einen ganz kleinen engen Raum, der mit kostbarsten Kunstgegenständen, ganz wenigen ausgestattet ist. Die Teeschale spielt eine ganz gewaltige Rolle in ihrer ästhetischen Form. Fast so wie ein Messkelch eigentlich in einem katholischen Ritus. Darauf basiert eine ganze Ästhetik, die sich durch die gesamte japanische Kultur zieht auf dieser Teekeramik. Da vergewissern sich sozusagen alle Schichten der japanischen Gesellschaft irgendwie auch darin, dass sie Japaner sind. Es liegt etwas Zen-Buddhistisches dem Ganzen zugrunde. Es hebt für eine kurze Zeit diese unglaublichen hierarchischen Strukturen der japanischen Gesellschaft auf. Im Teeraum sind sie alle gleich. Sie sind alle unbewaffnet als Samurai sozusagen. Es ist aber gleichzeitig etwas, was unglaublich feierlich ist, aber irgendwie auch ganz normal. Also mir hat ein Deutscher, der lange in Japan gelebt hat und bei den wichtigsten Teemeistern Teezeremonie gelernt hat, er hat mir gesagt, irgendwie, er verstünde nicht, dass die Europäer da immer dann so ein Brimborium drum machen würden, so ganz feierlich, wenn sie dann Teezeremonie hören würden. Das sei einfach eine Gelegenheit, wo sich ein paar Leute zusammensetzen, sich gepflegt unterhalten, da kann es um Religion gehen, da kann es um Kunst gehen, da kann es auch um ganz normale Dinge gehen und dann essen die und dann trinken die Sake und dann haben sie einen schönen Abend zusammen.
Also ganz vielschichtig.
Ganz vielschichtig.
Aber das ist ja vieles in Ihrem Buch oder das ist ja vieles in der Literatur und in der Kunst überhaupt vielschichtig. Denn hier geht es ja, das Essen und Kochen ist ja hier auch nicht nur Nahrungszubereitung. Das hat ja fast was Erotisches bei Ihnen, Christoph Peters. Und ja, das Trinken. Gibt es da nicht sogar Gemeinsamkeiten? Also Essen, Kochen, Tee trinken, das hat ja alles was. Und Lesen und Schreiben, ja. Das hat ja alles auch etwas mit Genuss zu tun, mit dem Herstellen von Genüssen und mit dem Aufnehmen von Genüssen.
Also ich habe den Roman jetzt Mitsukos Restaurant ein bisschen auch als einen Künstlerroman gesehen und das wollte das Kochen und das Essen auch so beschreiben, als wenn ich, sagen wir mal, ein Klavierkonzert beschreiben würde oder eine Ausstellung oder das Blick in ein Maleratelier werfe. Ich denke, jeder Sinn, den wir haben, hat auch seine eigene Kunstform und ich würde tendenziell die Arbeit des Parfümeurs für genauso ernst nehmen wie die des Malers oder des Schriftstellers oder eben des Kochs, da wo er das ernsthaft betreibt. Er macht mit dem, was er da schöpferisch tut, etwas Ähnliches, er bringt etwas zum Ausdruck. Und ich glaube, auch ein Essen, was ich zubereite auf eine bestimmte Weise, hat einen Ausdruck. Und nationale Kochkulturen haben ihren nationalen Ausdruck, so wie nationale Malereikulturen ihren Ausdruck haben. Und innerhalb dieser sozusagen Kulturraumskultur gibt es dann aber auch das ganz Individuelle. Jeder Koch hat seine eigene Sprache, so wie jeder Zeichner seine eigene Linie hat. Und das so ein bisschen zu zeigen und daran auch zu zeigen, wie Kultursprünge, also der Sprung vom Japanischen ins Europäische und wieder zurück, was da passiert, sowohl was den Ausdruck anlangt, als auch was einfach das Handwerk anlangt. In dieser Küche wird zwar erstklassig gekocht, aber so die Vorstellungen des japanischen Küchenmeisters, wo jeder Schritt 100.000 Mal geübt ist und ganz präzise einstudiert, das ist da nicht so. Da wird unglaublich viel gefrickelt und improvisiert und es ist eigentlich eher so wie eine gehobene Hobbyküche wieder gearbeitet wird.
Das, was mir am Schreiben besser gefällt als am Kochen, ist, dass zum Schluss immer was übrig bleibt, was man aufbewahren kann.
Ja, beim Konzert bleibt ja auch nichts übrig. Ja.
Sie haben für Mitsukos Restaurant, Christoph Peters, den Rheingau-Preis bekommen. 111 Flaschen Riesling habe ich gelesen und 10.000 Euro. Haben Sie die für Tee ausgegeben?
Die 10.000 Euro, die setze ich so ganz sparsam ein und der Riesling wird so allmählich weniger, wie das halt so ist. Aber ich habe im Verlauf des Romans tatsächlich gemerkt, dass insbesondere bei diesem Matcha, bei diesem pulverisierten Tee, den man für die Teezeremonie benutzt, es mindestens so große Qualitäts- und leider auch Preisunterschiede gibt wie beim Wein. Und ich finde, bis jetzt jedenfalls, ich habe jetzt irgendwie 30 oder 40 verschiedene Matchas probiert, die meisten selbst aus Japan kommen lassen. Die preiswerten Kategorien sind nahezu untrinkbar.
Wie also, die preiswerten Weine?
Herr Siebeck würde mir sagen, ist beim Wein genauso. Mhm. Ich glaube, es gibt auch durchaus ganz guten Wein für 7 bis 10 Euro. Aber beim Matcha sind die Preissprünge doch beträchtlich, was man da irgendwie bezahlen muss. Und überhaupt beim grünen Tee. Das meiste, was in Deutschland irgendwie die Leute an grünen Tee, ist ja so ein bisschen Mode trinken, ist, wenn man mal guten grünen Tee getrunken hat, eigentlich nicht mehr wirklich genießbar. Und dann habe ich eben auch, um diese Teezeremonie und diesen Umgang mit diesen kostbaren Schalen zu lernen, so ein paar Schalen mal gekauft. Und da ich zum Sammeln neige, kaufe ich halt immer noch mal welche.
Dann sind die 10.000 Euro bald weg. Ja, dann sind wir schon bei einer ersten Musik angelangt, Christoph Peters. Was spielen wir da jetzt?
Wir spielen Peter Gabriel, No Self Control von der dritten Platte. Und Peter Gabriel ist ein Musiker, der mich eigentlich seit ich 15 bin bis heute begleitet und durch zahllose schwierige Lebenssituationen hindurchgetragen hat. Gotta get some food, I'm so hungry all the time. I don't know how to stop, I don't know how to stop. Gotta get some sleep, I'm so nervous in the night. And I don't know how to stop, I don't know how to stop. I don't know how to stop, I don't know how to stop.
Wir hörten Peter Gabriel mit No Self-Control, ausgesucht von meinem Studiogast, dem Schriftsteller Christoph Peters. Mein Name ist Sylvia Schwab. Stadt, Land, Fluss hieß ihr erster Roman, Christoph Peters. Eine Liebesgeschichte erzählt von einem Betrunkenen, dessen Geliebte verschwunden ist. Warum sie verschwunden ist, ob sie vielleicht tot ist, das bleibt ja alles offen. Dieses Buch wurde innerhalb von einer Woche in 6 großen deutschsprachigen Zeitungen positiv besprochen, war ein Riesenverkaufserfolg. Dabei hatten Sie schon ein paar Jahre vorher eine wirklich erste Erzählung oder Buch Null geschrieben und die war in einem ganz kleinen Verlag erschienen. Also es ist doch wohl wirklich so, dass es eine Riesenrolle spielt für einen Autor, in welchem Verlag ein Buch und speziell ein erstes Buch erscheint.
Es spielt eine Riesenrolle, wobei ich glaube, es gibt eine größere Zahl von Verlagen, die in diesem, ich sag mal, Bundesliga-Segment mitspielen. Und es gibt darunter sozusagen die Kleinverlage und es findet relativ wenig Vermischung zwischen den beiden statt. Also man kann genauso gut wie jetzt bei Stadt, Land, Fluss mit der Frankfurter Verlagsanstalt, die ein relativ kleines Programm von, sagen wir mal, 8 oder 10 Titeln im Jahr hat, einen relativ großen Erfolg haben, wie wenn man jetzt bei Fischer oder bei Rowohlt ist oder eben bei Luchterhand, was sich ein bisschen dazwischen bewegt, wo ich jetzt bin. Aber es ist relativ schwierig, in so einem ganz kleinen, meistens dann auch regional angesiedelten Verlag diese Grenze ins überregionale Feuilleton zu überspringen. Das wird einfach nicht wahrgenommen. Es werden zu viele Bücher veröffentlicht, als dass sich die großen Zeitungsredaktionen noch die Bücher der Kleinverlage in größeren Mengen auf den Schreibtisch holen.
Dieses Buch Stadt, Land, Fluss hat Sie ja viele, viele Jahre beschäftigt. Was war da so schwierig?
Das Handwerk an sich, das Handwerk des Schreibens an sich fand ich extrem schwierig. Ich habe die ersten Texte, von denen ich gedacht habe und bis heute denke, die sind irgendwie in Ordnung als literarische Gebilde mit 18, 19 geschrieben. Das war ein Kurzprosa-Stückchen von einer halben Seite, maximal einer Seite. Von da aus habe ich mich über 4 Jahre allmählich zu 10-Seiten-Geschichten hochgearbeitet. Da war ich dann Anfang 20 und hatte zwischendrin zum ersten Mal versucht, Stadtlandfluss zu schreiben. Bin dann irgendwie bei Seite 15 zu dem Ergebnis gekommen, ich kann das einfach nicht. Ich kann handwerklich noch keinen Roman bewältigen. Dann habe ich aus einer dieser ganz frühen Prosa-Geschichten das Büchlein Heinrich Grevens Arbeit und Liebe gemacht, was eine 100-Seiten-Erzählung dann geworden ist. Und
Buch Nummer 0, wie ich
Buch
eben
Nummer
sagte.
Buch Nummer 0, genau. Mhm. Was mich 3 Jahre auch gekostet hat und unglaubliche Kraft. Wenn ich von heute aus gucke, 100 Seiten in 3 Jahren, das ist eigentlich unfassbar. Und ich habe das sehr ernsthaft und professionell gemacht. Ich bin einfach nicht vorwärts gekommen. Und habe danach dann wieder mit Stadtlandfluss angefangen und nochmal festgestellt, ich kann es einfach nicht. Nach 80 Seiten wieder aufgegeben und dann erst irgendwann später, als ich gedacht habe, jetzt geht es mir verloren, gemerkt, jetzt habe ich genug trainiert, um so eine lange Textstrecke einfach bewältigen zu können. Ein Roman ist einfach eine unglaublich große Menge von Informationen. Und diese Information muss strukturiert werden. Sie muss in einen Spannungsbogen gebracht werden. Dieser große Spannungsbogen muss Unterspannungsbögen haben. Es muss mit Erzähltricks gearbeitet werden, damit die Leser zum richtigen Zeitpunkt das Richtige wissen, aber das, was sie noch nicht wissen soll, auch noch nicht ahnen. Und all diese ganz simplen handwerklichen Dinge, für die es ja, als ich aus der Schule kam in Deutschland, also in Westdeutschland, noch überhaupt gar keine Ausbildungswege gab, musste man sich quasi über Versuch und Irrtum selber beibringen. Niemand hat einem gesagt, so macht man das. Sondern ich habe immer nur geguckt, funktioniert es nicht, funktioniert es nicht. Alles das, was ich geschrieben habe, hunderte Mal gelesen und wieder korrigiert und gemerkt, noch ist es das immer noch nicht. Und das hat einfach wahnsinnig lange gedauert.
Beneiden Sie dann, Christoph Peters, Ihre Kollegen, die damals dann ja noch im Osten lebten? Die hatten ja schon ihre Literaturschule in Leipzig, Johannes R. Becher. Mhm. Heute gibt es ja auch in Hildesheim dieses Universität für kreatives Schreiben. Denken Sie, die haben dann doch eine ganze Menge gelernt? Da hätte ich, wenn ich das, diese Ausbildung hätte machen können, dann wäre ich schneller vorwärts gekommen?
Ich weiß es gar nicht. Ich war ja an der Kunstakademie dann 6 Jahre und habe da mich sozusagen in die künstlerischen Prozesse eingeübt. Ich bin nie da gewesen auf so einer Schreibschule. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die da gewesen sind. Ich weiß nicht, also ich hätte es für mich, glaube ich, würde ich eher wieder an eine Kunstakademie gehen, weil ich den Eindruck habe, das sind doch irgendwie offenere Gebilde, wo man mehr Chaos machen kann und wo weniger reglementiert an die Sachen rangegangen wird, als ich jetzt bei den beim Leipziger Literaturinstitut zum Beispiel den Eindruck habe, wo auch eine bestimmte Form des Erzählens, habe ich den Eindruck, vorsichtig, ganz vorsichtig gesprochen, irgendwie präferiert wird oder wo es darauf hinausläuft, in einer bestimmten an amerikanischen Erzählstrategien geschulten Weise Texte zu formen. Das kann sich aber auch wirklich, kann ich mir auch völlig täuschen. Ich weiß das nicht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht an so einer Schule gewesen bin, sondern das, was ich handwerklich mir beigebracht habe, irgendwie aus den Vorbildern der großen Autoren, die ich gelesen habe und irgendwie bei dem, aus dem, wie ich mir vorstelle, wie ein Buch, was ich gerne lesen würde, auszusehen hat, dass ich das daraus habe ableiten können.
Was hier auffällt bei Ihren Büchern, keines ist chronologisch Schritt für Schritt Handlung abwickelnd erzählt, sondern Sie suchen immer einen besonderen Weg, eine besondere Perspektive oder einen besonderen Aufbau. Das zweite Buch oder der zweite Roman heißt Das Tuch aus Nacht, spielt in Istanbul. Ist auch eine Geschichte mit Krimi-Einschlägen, könnte man sagen. Und eben der ungewöhnlichen Erzählperspektive, dass die Geschichte von 2 Seiten erzählt wird. Auch nicht chronologisch. Und mal ist der Leser dem Protagonisten voraus, weiß mehr, mal hinkt er ihm hinterher und muss dauernd diese Gedankensprünge machen. Also glattes, konsequentes, könnte man sagen, Erzählen, ist Ihnen das zu langweilig?
War mir relativ lange ein bisschen zu langweilig. Aber es hing auch bei Tuch aus Nacht in erster Linie damit zusammen, also ich nenne das immer Informationsdosierung. Ich musste bestimmte Informationen für die Geschichte dem Leser geben, die ich, wenn ich nur in einem der beiden Erzählstränge geblieben wäre, ihm zu einem bestimmten frühen Zeitpunkt nicht hätte geben können, weil der Erzähler sie dann noch nicht gewusst hätte. Gleichzeitig brauchte ich das aber, um den Leser in einer bestimmten Weise spannungstechnisch bei der Stange zu halten. Und habe gemerkt, ich brauche ohnehin 2 Stimmen, um diese komplexe Geschichte erzählen zu können. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Das war dann irgendwann auch eine Wahnsinnsidee, weil ich gedacht habe, eine Geschichte abwechselnd vorwärts und rückwärts so zu erzählen, dass sie trotzdem spannend ist, während man sie von vorne nach hinten liest, ist eigentlich handwerklich schon relativ anspruchsvoll. Aber es gab dann keine Alternative mehr dazu. Und ich bin in einer bestimmten Hinsicht ich komme künstlerisch aus dem Konstruktivismus, und diese konstruktivistischen Strukturen und Aufbauten, das Geometrische, hat irgendwie auch immer bei den Aufbauplänen für meine Texte eine gewisse unterschwellige Rolle gespielt.
Ich stelle mir jetzt vor, über Ihrem Schreibtisch, Christoph Peters, riesige, breite Papierbahnen, auf denen dann Handlung Stück für Stück irgendwie ineinander aufgeschrieben wird und verschoben wird mit Pfeilen nach hier und nach dort. Also es ist alles sehr konstruiert?
Diese Art von Plan gab es tatsächlich nur bei Tuchers Nacht. Alle anderen Texte habe ich eigentlich im Kopf ziemlich vorstrukturiert. Und jetzt, wo die Romane länger werden, also über die 300 Seiten gehen, schreibe ich sowas wie ein Exposé, ein Treatment, so eine Kurzfassung jeden Kapitels, damit ich immer weiß, wo ich dran bin. Und daran halte ich mich auch im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich immer Sachen, wo man dann feststellt, na, das ziehst du jetzt so ein bisschen vor oder das nimmst du mal gar nicht oder das wird jetzt zu viel. Aber im Großen und Ganzen halte ich mich an diese Konzepte und braucht dafür jetzt aber eigentlich keine Pläne, sondern da reicht, jetzt kommt das Kapitel und da muss das drin stehen. Und ich habe eigentlich alle diese Langtexte, bevor ich anfange, sie zu schreiben, sind inzwischen irgendwie 10 Jahre im Minimum in meinem Kopf gewesen, und ich kenne sie, wenn ich den ersten Satz der Endfassung schreibe, meistens schon relativ gut.
Die zum Teil himmlischen Kritiken, die Sie bekommen haben, sind die eigentlich eher hilfreich oder sind die auch eine Belastung für Ihr Schreiben?
Weder noch. Also es gibt ja immer sozusagen beides. Es gibt hymnische Kritiken und furchtbare Verrisse. Ich hatte bis auf Zimmer im Haus des Krieges eigentlich immer deutlich mehr positive als negative Kritiken. Wobei das Gemeine ist, eine negative Kritik, wenn sie richtig bösartig ist, ärgert mich wirklich und ärgert mich unter Umständen auch tagelang. Früher hat sie mir irgendwie 1-2 Arbeitstage verhagelt, wohingegen eine noch so tolle Lobeshymne mich überhaupt nicht mit Schwung erfüllt, sondern die denke ich dann, ja, ist okay, aber der hat wieder was gemäkelt. Und unter Umständen irgendwie eine 10 Zeilen böse Kritik in der Braunschweiger Allgemeinen ärgert mich mehr, als mich irgendwie eine tolle Kritik in der FAZ freut.
Da sollten Sie ja vielleicht Ihre Einstellung doch noch ein bisschen ändern. Ja, wir sind schon bei einer zweiten Musik. Was hören wir jetzt?
Das ist Ricky Lee Jones, die neueste Platte, und davon das Stück Wild Girl, was ich ausgesucht habe. Ricky Lee Jones hat die Platte ihrer Tochter und ihrer Mutter gewidmet, und ich habe auch eine kleine Tochter, und bei dem Lied stellt sie sich, glaube ich, vor, wie der 21. Geburtstag ihrer Tochter ist, und das habe ich mir dann auch vorgestellt, das hat mich wahnsinnig gerührt.
Schriftsteller Christoph Peters ist heute Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Christoph Peters, die Fremde oder das Fremde scheint Sie zu faszinieren. Wir sprachen vorhin ja schon über Japan im Zusammenhang mit Ihrem Roman Mitsukos Restaurant. Es gibt in Ihrem Erzählungsband Kommen und Gehen, manchmal Bleiben, Geschichten, die in Israel und in Afrika spielen. Das Tuch aus Nacht spielt in Istanbul. Und 2007 ist ein Roman erschienen, der in Ägypten spielt. Sein Protagonist oder einer der beiden Protagonisten ist ein deutscher Konvertit, der ist zum Islam übergetreten und will mit einem islamistischen Terrorkommando einen Anschlag auf den Tempel von Luxor unternehmen. Wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Thema gekommen?
Also der Roman, muss man dazu sagen, spielt 1993, also lange vor dem 11. September. Ich war zu der Zeit Anfang der 90er Jahre mehrfach lange in Kairo und in Ägypten, als da quasi Ausnahmezustand herrschte. weil islamistische Gruppierungen das ganze Land quasi lahmgelegt hatten und mit Terror überzogen haben. Es sind Minister zu Tode gekommen, es sind Touristenzüge beschossen worden. Es war touristisch komplett tot, das Land, zur damaligen Zeit, als ich dann da war. Und ich war da, weil ich einen Schwager hatte, der dort wohnte, mit der Schwester meiner ersten Frau. Und so, dass ich da eben als Familienangehöriger war und nicht als Tourist und dementsprechend auch lange und eine völlig andere Sicht auf das Land bekommen habe. Und diese Reisen nach Kairo und die Aufenthalte dort haben mir eigentlich von heute aus betrachtet nachhaltig alle kulturellen Selbstgewissheiten zerstört. Ich bin da hingefahren mit der Option, naja, ich als überlegener Europäer, aufgeklärter Mensch des 20. Jahrhunderts komme in so eine Art Steinzeitkultur, wo Leute sind, denen man eigentlich mit drei Sätzen nachweisen kann, dass das, was sie denken und glauben, Quatsch ist. Und was de facto passierte, war, dass eigentlich keines der Vorurteile, die ich als deutscher, halbgebildeter Zeitungsleser dem Islam und den Muslimen gegenüber hatte, dass nichts davon ich dort vorfand, sondern ich fand hochgradig gebildete, sehr politisch interessierte, gut informierte Leute, die durch die Bank völlig unterschiedliche Ansichten zu allen möglichen weltpolitischen Konflikten hatten, zur Lage in ihrem Land hatten, die einen sehr reflektierten Umgang mit ihrer Religion hatten. Allerdings war dieser Umgang mit dem Islam als Religion, aber auch bei den koptischen Christen mit der Religion, völlig anders, als das in den 80er und 90er Jahren während meiner Jugend hier mit dem Christentum war. Damals, das hat man so ein bisschen vergessen, so wie es heute in jeder Talkshow einen Islamkritiker geben muss, gab es damals in jeder Talkshow einen Kirchenkritiker. Das waren Eugen Drewermann, das war Deschner, das war Uta Ranke-Heinemann. Und man konnte eigentlich unter Intellektuellen kein seriöses Gespräch über Religion und Gott führen. Und in Kairo war es genau umgekehrt. So wie wir von hier aus mehr oder weniger jeden ernsthaft glaubenden und Religion praktizierenden Menschen für naiv und rückständig gehalten habe, haben die, wenn ich denen erzählt habe, in Europa ist kaum noch jemand christlich, die meisten Leute, die nachdenken, gehen nicht in irgendeine Kirche, haben die gedacht, ja, seid ihr denn bekloppt? Was glaubt ihr denn, wo ihr herkommt? Die haben mich genauso völlig fassungslos angeguckt, wie ich im Prinzip die. Und je mehr ich mich darauf eingelassen habe, je mehr ich gefragt habe, meine Schwägerin war damals zum Islam konvertiert, es lagen lauter Bücher in Deutsch über Islam und islamische Praxis und Religion und Theologie und Koranübersetzungen lagen darum. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass das so einfach, wie ich mir das in einem gesellschaftlichen Konsens aus christlich aufgeklärter Perspektive angucke, einfach überhaupt gar nicht ist mit den verschiedenen Weltsichten.
Ja, aber Sie schildern ja jetzt nicht hier einen intellektuellen, aufgeklärten, weitsichtigen, die internationalen Bewegungen im Auge haltenden gläubigen Moslem, sondern Sie schildern ja einen islamistischen Terroristen. Also einer, der wirklich vollkommen gefangen ist in seinem Denken, zu dem er freiwillig übergetreten ist. Und da könnte ja man sogar Gefahr laufen als Autor, dass man sich so in den hineindenkt. Sie sind ja auch demgegenüber ganz fair. Sie sprechen ja sogar aus ihm heraus. Man könnte ihnen vorwerfen, dass sie ja sich fast auf dessen Seite geschlagen haben. Und das ist ja gerade nicht der Fall.
Also ich habe versucht, ganz wertfrei erstmal zu gucken, was im Kopf so eines Menschen vorgehen könnte. Wobei das große Missverständnis, dem der Roman immer wieder ausgesetzt gewesen ist, einfach auch darin bestand, ich habe den Roman geplant Ende der 90er Jahre, also 1998, da wäre so eine Figur im westlichen Kontext einfach ein Exot gewesen, eine völlig durchgeknallte Persönlichkeit. Auf einmal, als der Roman erschien, 2006 glaube ich, war Ein Zimmer im Haus des Krieges ein Roman, von dem die Leute erwarteten, er erklärt ihnen einen islamischen Terroristen.
Weil
vorher der 11. September stattgefunden hat und jetzt wollen wir Erklärungsmuster dafür haben.
Und Ihre Ideen waren viel älter.
Meine Ideen waren viel älter und die Figur kommt auch aus einem völlig anderen Islamismus als die Attentäter des 11. September. Natürlich hat er Ähnlichkeiten in der Denkart, aber er ist ein Konvertit, das ist was völlig anderes als die Attentäter des 11. September, die ja alle mehr oder weniger aus Saudi-Arabien sozusagen geborene Muslime waren, völlig andere soziale Hintergründe hatten. Und mich hat interessiert, wie kann man aus unserer Kultur heraus in eine völlig andere hineingehen? Ich wollte ausprobieren, gedanklich ausprobieren, kann ich theoretisch auf einer bestimmten Ebene meiner Persönlichkeit diesen Schritt gedanklich mitgehen? Ich wollte testen, ist das sinnvollerweise nachdenkbar? Und habe festgestellt, ich kann das nachdenken und ich kann es in irgendeiner Weise plausibel machen, wie der dazu kommt und wie der tickt.
Wobei, es gibt ja jetzt einen zweiten Protagonisten, das ist der deutsche Botschafter in Ägypten. mit diesem Mann, der ist Anfang, Ende 50, Anfang 60, der hat ein Magengeschwür, der ist überfordert mit der Situation, weil er ja jetzt diesen gefangenen Terroristen vor der Todesstrafe bewahren sollte. Da kommt etwas ganz anderes in diesen Roman hinein. Da wird dieser hochpolitische Roman plötzlich auch psychologisch so dramatisch, weil dieser Botschafter ja jetzt wieder sich auch an seine eigenen Anfänge erinnert fühlt. Der war ja auch mal ein bisschen radikaler in seinen 68er-Zeiten. Also es gibt er sieht Verbindungslinien und auf der anderen Seite trennt die beiden natürlich auch unendlich viel. Es ist ja wie so ein Kammerspiel zwischen diesen beiden.
Also im Grunde der Knackpunkt, es gibt so eine zentrale Stelle, wo Sawatzki, also der Terrorist, über eine religiöse Erfahrung redet und der Botschafter Zisma ihn fragt, was ist eine religiöse Erfahrung? Und Sawatzki sagt, ich bin blind, beschreiben Sie mir rot. Und ich glaube, das ist genau die Trennlinie, wo auch unsere Diskurse über Islamisten und Islam als was weiß ich, was das alles sein mag, immer wieder scheitern, weil wir als Kultur insgesamt, als aufgeklärte Kultur, die religiöse Erfahrung entweder psychologisieren oder soziologisieren, aber nicht als eine eigene Erfahrungswirklichkeit ernst nehmen können. Das haben wir durch alle möglichen mehr oder weniger wissenschaftlichen Reflexionsmethoden haben wir das analysiert und glauben, damit hätten wir es jetzt. Ich glaube aber, wenn man sich die religiösen und spirituellen Erfahrungen aller Kulturen anguckt, muss man auf eine ganz andere Diskursebene, wenn man sich dem überhaupt annähern will. Und dieser Sawatzki, der macht irgendeine Erfahrung, die mit irgendetwas anderem nicht vergleichbar ist. Und der Botschafter steht da und er kann dem in diesen Raum einfach nicht folgen. Trotzdem spürt er, dass da eine Kraft ist, für die er keinerlei Kategorien hat.
Haben Sie denn auch eine ähnliche Erfahrung machen können beim Schreiben des Romans? Sind Sie, Christoph Peters, vielleicht auch dem Christentum ein Stück anders entgegengekommen, als Sie dann sozusagen zurückkamen aus diesem Roman?
Also ich komme ja aus dem Katholizismus. Ich habe irgendwie in meiner frühen Jugend mal als katholischer Extremist einige Jahre verbracht, wollte dann mal Atheist werden, was nicht so richtig geklappt hat und beschäftige mich eigentlich intensiv zeitlebens mit Religion und auch immer unter der Option, dass mich das persönlich was angeht, dass auch unter der Option, dass das kein Hirngespinst ist. Und alle diese Beschäftigungen verändern natürlich meinen Blick auf die religiösen Phänomene in dieser Welt, verändern auch mein Verhältnis und stehen immer vor dem Hintergrund, dass nahezu alle Religionen, die ja fast alle alt sind, davon ausgehen, dass sie einen Alleinvertretungsanspruch haben. Wir aber heute historische Bedingungen haben, die, wenn man die Religion ernst nehmen will, diesen Alleinvertretungsanspruch in einem bestimmten Rahmen relativieren. Weil ich stelle fest, mein Nachbar, und der Araber ist mein Nachbar heutzutage regional, so klein ist die Welt inzwischen, der glaubt was anderes und der sprengt keine Flugzeuge in die Luft, sondern der betet immer, der ist gut zu seiner Oma und der hilft jedem Bettler, den er ist, und der ist ein guter Mensch. Mit dem kann ich mich eigentlich als Katholik verständigen. Ne? Dann zu sagen, wenn ich jetzt katholisch bin, der kommt jetzt aber trotzdem in die Hölle, weil er nicht getauft ist, das ist schwierig. Umgekehrt gilt das irgendwie für die meisten anderen Religionen auch. Ne? Und insofern haben alle diese Beschäftigungen immer etwas damit zu tun, für mich, wie kann ich aus dieser postmodernen, globalisierten Geisteswirklichkeit, in der wir leben, einen trotzdem ernsthaften Blick auf das Phänomen des Religiösen behalten. Wie kann ich den weiterentwickeln und was für Konsequenzen müssen da gedanklich und irgendwann dann auch praktisch im Umgang miteinander daraus resultieren?
Jetzt läge es nahe, eine arabische Musik aufzulegen. Christoph Peters, tun wir das?
Nee, leider nicht. Ich hatte nichts, was irgendwie so richtig gepasst hätte dafür. Wir hören jetzt John Coltrane, Giant Steps, aber John Coltrane macht fast sowas wie sufische Musik, nur mit dem Saxophon und dem Jazz.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute der Schriftsteller Christoph Peters zu Gast bei Sylvia Schwab. Wir hörten John Coltrane mit Giant Steps. Ursprünglich, Christoph Peters, da haben wir ja eben schon kurz von gesprochen, sind Sie ja Künstler, bildender Künstler. Sie haben 6 Jahre an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe Malerei studiert. Diese Doppelbegabungen, Malerei schreiben, die gibt es ja öfters in der deutschen Geschichte, also von Goethe bis zu Robert Gernhardt. Erzählen Sie doch ein wenig mal von Ihrer Malerei.
Also meine Malerei hat im Wesentlichen 2 Gesichter gehabt. Während des Studiums habe ich hauptsächlich ich habe erst angefangen, ganz gegenständlich zu malen, um einfach das Handwerk zu lernen. Dann habe ich nach ungefähr 1,5 Jahren angefangen, geometrisch abstrakte, konstruktivistische Dinge zu machen. Und gleichzeitig parallel kleine improvisierte Zettelzeichnungen. Und im Laufe der Jahre sind eigentlich nur die kleinen Zettelzeichnungen übrig geblieben. Die sind immer aufwendiger geworden und die mache ich eigentlich bis heute auch in einem, sagen wir mal, also wenn ich das jetzt aufteilen würde, würde ich sagen, ich habe eine volle Stelle als Schriftsteller und eine halbe Stelle als Zeichner. Und dann kann das sozusagen in so einem ernsthaften Bereich, dass die Ergebnisse irgendwie für mich zufriedenstellend sind, weitermachen würde, aber nie das Ganze öffentlich zeigen wollen. Das sind einfach kleine, so komische Gebilde, die zwischen Surrealismus, naturwissenschaftlichen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, gestischem, touchistischem, so zwischen allem hin und her pendeln. Manchmal sind sie auch figurativ oder es kommen figurative Elemente mit da rein. Ist schwer beschreibbar, ist meistens Bleistift oder Buntstift und war jetzt 10 Jahre lang nie größer als diese quadratischen Blöcke, wo man seine Einkaufszettel drauf zeigt, schreibt. Ja, ich wollte sowas ganz Intimes haben und ich wollte, irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche Papier, vor dem ich keine Angst habe und das war klein und ein großer Block.
Haben Sie denn Angst vor dem leeren Schreibpapier? Das heißt, es gibt es ja heute gar nicht mehr, weil man setzt sich ja eh gleich an den Computer, oder?
Hatte ich lange, aber auch nie wirklich. Ich habe eigentlich von Anfang an, bevor ich angefangen habe, etwas niederzuschreiben, haben sich Sätze in meinem Kopf zu einem Gebilde zusammengefügt, das ich dann schon irgendwie niederschreiben konnte. Also da war schon was auf dem Blatt, bevor ich sozusagen geschrieben habe. Die ersten Texte habe ich, diese halbseitigen Kurzprosastücke, habe ich mehr oder weniger auswendig im Kopf 2-3 Wochen lang hin und her gearbeitet, bis ich diesen kompletten Text wie ein Gedicht auswendig konnte und einfach niedergeschrieben habe. Und dann sind noch 3-4 Schriftfassungen korrigiert worden. Also Angst vor dem leeren Blatt oder dem leeren neuen Roman habe ich eigentlich nicht. Da ist es eher so, ich schreibe wahnsinnig gerne Anfänge. Ich komme eher in so einen Punkt, wenn das Ganze dann mal zu 2/3 fertig ist, dass mich eine bestimmte Tonlage oder eine bestimmte Stimme nervt und ich denke, ich kann diesen Typen, der das da gerade jetzt erzählt, nicht mehr aushalten.
Und dann?
Dann muss ich da durch.
Und der muss auch da durch.
Der muss auch da durch.
Es gibt ja noch etwas ganz Neues, was Sie gemacht haben, Christoph Peters. Sie haben nämlich jetzt gerade Ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Für wen haben Sie das denn geschrieben? Für Ihre kleine Tochter oder für sich selbst?
Ach, im Prinzip eigentlich für meine Tochter. Ich habe so mit meiner Frau zusammen, wir bringen unser Kind immer von Anfang an eigentlich abwechselnd ins Bett und wir hatten erstmal, sobald die das verstanden hat, mündliche Geschichtentraditionen. Das heißt, wir haben irgendwie am Bett gestanden und eine Geschichte improvisiert. Und aus all diesen Geschichten, die man sich dann aus dem, womit man lebt, damit das für das Kind sozusagen eine Reflexionsebene darstellt und dem, was draußen ist und was man sich so ausdenkt, entstanden dann so verschiedene Erzählstränge. Und einen davon, das ist die Geschichte mit der Katze Minga und dem Mädchen Charlie, habe ich dann mal in mehreren Geschichten aufgeschrieben. Und die erste ist jetzt irgendwie gerade als Buch erschienen, zusammen mit dem Zeichner Matthias Beckmann. Wir haben das dann im Grunde zusammen entwickelt, wie das dann konkret aussehen würde und aussehen sollte. Er hatte die Idee, dass es was mit Bockwürsten zu tun haben sollte, was es dann auch hat. Und ja, ich bin sehr froh, dass es das jetzt gibt und dass mein kleines Mädchen ein eigenes Buch hat. Sie ist auch ganz stolz darauf und erzählt das irgendwie allen und zeigt es auch allen Leuten. Und jetzt ist sie gerade in die Schule gekommen und es ist mehr oder weniger genau zu dem Zeitpunkt fertig geworden, wo sie in der Länge Bücher selbst lesen kann.
Minga verzaubert die Welt, heißt das Buch. Und Charlie heißt ja auch ihre Tochter.
Meine Tochter also heißt Carla. Also Charlie.
Aber wird aber Charlie genannt. Ja. Also sie ist wirklich Hauptfigur jetzt auch in einem Buch. War das jetzt für Sie erholsam, dieses Buch zu schreiben? Oder war das auch nochmal eine ganz neue Herausforderung, so eine Kindergeschichte?
Es war im Grunde genauso wie jeder andere Text. ich stelle eigentlich fest, dass die Arbeitskonzentration, die Schwierigkeiten und die Intensitäten und auch die Vergnüglichkeiten beim Schreiben sich in meinem Fall nicht wesentlich von der Textsorte her unterscheiden. Es ist alles eigentlich immer die gleiche Art zu versuchen, einen Satzrhythmus herzustellen, damit mit diesem Satzrhythmus eine Atmosphäre zu transportieren, die nach Möglichkeit vollkommen adäquat dem Inhalt ist, der in den Sätzen erzählt wird. Und ob ich da jetzt eine Kindergeschichte erzähle oder ob ich da jetzt was für Erwachsene schreibe, spielt dabei eigentlich keine große Rolle.
Ihre Bandbreite ist ja sehr breit. Also Sie haben einen Roman geschrieben über japanisches Essen, einen über einen deutschen Terroristen in Ägypten, ein Buch, das in Istanbul spielt und Krimi-Elemente hat, ein Kinderbuch. Ich könnte mir vorstellen, da kommen noch einige exotische Themen mehr. Haben Sie so eines, was Sie besonders beschäftigt im Augenblick?
Ja, ich war ja 9 Jahre in so einem katholischen Jungeninternat und die ganze Frage des Religiösen und des religiösen Extremismus, die ich irgendwie anhand des Islamisten schon mal aufgegriffen habe, beschäftigt mich naturgemäß biografisch auch im Bereich Katholizismus. Und Pubertät ist auch ein Thema, wo ich allmählich nochmal einen anderen Blick drauf habe. Also was als nächstes, jetzt kommen erstmal wieder Geschichten aus aller Welt sozusagen und danach werde ich aber vermutlich einen Roman über katholischen Extremismus in einem katholischen Jungeninternat anfangen. Und mal gucken, was da dabei rauskommt. Ich möchte eigentlich nicht so eine klassische Internatsgeschichte haben, sondern mich interessiert schon das Schillernde des Religiösen in dem ganzen Bereich. Diese sonderbare Mischung zwischen vermeintlicher Mystik, pubertärer Spinnerei, religiösem Terror durch die katholische Obrigkeit, die dort herrscht, aber auch eben dem wirklichen religiösen Erleben, was man, wenn man sich ernsthaft auf eine Religion einlässt, früher oder später möglicherweise hat.
Und da können Sie ja wirklich aus dem vollen eigenen Erleben schöpfen, Christoph Peters, dann Sie waren ja selber im Internat, haben Sie erzählt.
Genau.
Ja, genau, auch aus dem eigenen Erleben schöpfen können Sie, was meine letzte Frage betrifft, nämlich was das Essen betrifft. Es lägt jetzt natürlich nahe, Sie zu fragen, sagen Sie uns doch Ihr schönstes japanisches Rezept. Aber ich dachte jetzt mal lieber zu fragen, was würden Sie überhaupt niemals essen oder kochen?
Was ich niemals essen oder kochen würde, Tofu-Würstchen.
Was sind denn Tofu-Würstchen?
Ja, bei uns am Prenzlauer Berg liegen die in jedem Supermarktregal, weil es, also das sind so aus Tofu, also ich esse wahnsinnig gerne Tofu, wenn er chinesisch oder japanisch zubereitet wird, aber es gibt dann so Tofu, der dann irgendwie mit, weiß ich nicht, denselben Gewürzen oder ähnlichen Gewürzen wie eine klassische Bratwurst gewürzt wird und dann ist das so eine Art Fleisch-Bratwurst-Ersatz. Und auf den Grillpartys am Prenzlauer Berg liegen die Dinger, weil es da viele Vegetarier gibt, immer alternativ da. Und meine Tochter findet sie ekelhaft und ich finde sie ekelhaft und ich würde sie niemals zubereiten.
Und erst recht nicht essen. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt, Christoph Peters. Und die letzte Musik steht an. Was hören wir da?
Na, das ist ein Stück meines Lieblingsgitarristen Grant Green, der aus derselben Zeit stammt wie John Coltrane, 60er Jahre Bebop. Und er spielt das wunderbare Stück Moon River.
Und vorher sage ich Ihnen, Christoph Peters, noch einen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Von unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Dankeschön.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.